Herzlich willkommen zur heutigen Folge Popkultur auf der Couch. Mein Name ist Tine.
Und ich bin Bea.
Und ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, worüber wir heute reden, und übergebe deswegen direkt mal wieder zurück an Bea, weil du uns aufklären musst, worüber wir uns heute unterhalten.
Sagen wir vielleicht noch, dass wir psychologische Psychotherapeutinnen sind und über popkulturelle Phänomene reden.
Stimmt, da war was.
Und genau, damit starten wir direkt in das Thema, würde ich sagen. Wir sind jetzt von Harry Potter abgekommen und haben die letzten zwei Folgen über literarische Werke gesprochen und ich möchte gerne weiter Harry Potter untreu sein. Mhm. Aber ich schlage jetzt etwas vor, von du jetzt noch nichts weißt. Ich möchte, glaube ich, gerne eine neue Themensequenz hiermit initiieren. Die müssen Oha. Wir auch nicht konsekutiv weiter fortführen, aber ich denke, es ist ein lohnenswertes Thema. Hast du eine Idee?
Vielleicht Serien oder Filme?
Hast du eine Idee, was für?
Also jetzt Filme? Ist eins davon richtig, oder was?
Es ist auch ein Buch.
Eine Buchverfilmung als Unterkategorie.
Spezifische.
Ach so, spezifisch. Herr der Ringe?
Nee. Machen wir vielleicht auch noch.
Es gibt so unendlich viele.
Soll ich es einfach sagen?
Ja, bitte.
Ja, es ist Hunger Games.
Ah!
Und das,
das war laut.
Weil wieder eine Person gesagt hat, sie hätte das gerne. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht gerne mal über die Hunger Games sprechen wollen, weil wir das beide mochten oder zumindest auch interessant finden. Und ich habe mir heute einen Charakter überlegt, über den ich gerne sprechen möchte, der vielleicht nicht so wahnsinnig zentral in der Original-Hunger Games-Trilogie ist, aber der Hauptcharakter von dem neuesten Buch ist, nämlich Sunrise on the Reaping.
Habe ich nicht gelesen.
Ja, weißt du, um wen es geht?
Nein.
Haymitch.
Ah.
Genau, also Sunrise
on the Reaping. Das ist so ein Prequel.
Genau, ist quasi die Geschichte, wie Haymitch damals bei den Hunger Games mitmacht.
Ach, verrückt. Lustig, dass du dich dann Haymitch zugewandt hast. Ich habe jetzt an alle möglichen gedacht, aber an ihn tatsächlich überhaupt nicht.
Was sind denn Gedanken, die du hast, wenn du an Haymitch denkst? Oder wie würdest du ihn beschreiben vielleicht auch?
Also ich habe in meiner Jugend habe ich die Bücher gelesen und auch, glaube ich, sogar mehrfach. Ich habe die Filme auch schon, glaube ich, schon so dreimal alle gesehen oder so.
Sehr gute Voraussetzungen für den Podcast.
Das letzte Mal ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich glaube, irgendwie ein Jahr oder so. Genau, deine Frage war, an was ich mich in Bezug auf Haymitch so erinnere. Ich erinnere mich, dass er zu Beginn als relativ unsympathisch wirkender Charakter präsentiert wird, so eingeführt wird, als jemand, der wahrscheinlich auch ein Problem mit Alkohol hat.
Wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Als jemand, der so sehr, sehr, weiß nicht, so läppisch ist, so zynisch und sich im Laufe der Reihe dann aber dahingehend entwickelt, dass man merkt, dass er eben, naja, zum gewissen Grad abgestumpft ist, aber trotzdem immer noch, naja, mit den beiden Protagonistinnen und Protagonisten mitfiebert und, naja, schon durchaus auch nicht komplett abgestumpft ist, sondern auch möchte, dass die beiden da durchkommen und dass er durchaus auch noch Anteile in sich hat, wo er mitfühlt und auch die ganze Ungerechtigkeit dieses Systems auch bemerkt und auch besprechen möchte.
Ja, du sagst das so, als wäre das so ein Verlauf. In meiner Erinnerung ist es ja schon so, dass er irgendwann aktiv die Entscheidung trifft, dass er zum Beispiel nicht mehr so viel trinkt und dass er sich engagiert für dieses Team von Peter und Katniss.
Ja.
Genau, aber du hast schon gesagt, am Anfang wird der ja so sehr als so ein zynischer Charakter beschrieben, der auch andere sehr aktiv wegstößt, ne? Wo man das Gefühl hat, der hat eigentlich schon aufgegeben.
Ja.
Und dann gibt es schon so einen Kipppunkt. Vielleicht ist es kein Punkt, aber so ein also so ein Abschnitt, wo er sich sehr verändert und sich dann engagiert. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich mir Haymitch ausgesucht habe, weil ich das Thema total interessant finde, weil mich das auch so im therapeutischen Arbeiten sehr beschäftigt, so, ne? Der ist ja offensichtlich sehr süchtig oder sehr abhängig.
Ja.
Und das über einen sehr langen Zeitraum. Und es gibt nie einen Grund für ihn, aus dieser Abhängigkeit loszukommen. Und dann auf einmal gibt es einen Grund, nämlich quasi dieses Ziel zu verfolgen, Katniss durch die Hunger Games zu bringen oder Peter, ich weiß nicht.
Vor allen Dingen, ich wollte auch gerade überlegen, es geht eigentlich um Katniss. Genau. Ne? Also seine Hoffnung bezieht sich sehr selten auf Peter. Er ist schon sehr fokussiert auf sie.
Die zentrale Frage für heute wäre deswegen, warum kommen Menschen irgendwie nicht aus einer Sucht heraus? Und was gibt es dann für Gründe, wie sie vielleicht doch rauskommen? Was braucht es vielleicht dafür? Und ist das, was da dort passiert, das ist ja, ne, ein fiktives Werk, ist das eine realistische Darstellung vielleicht dafür, was für Gründe Menschen brauchen, um aus einer Abhängigkeit rauszukommen?
Mhm. Hoi, große Fragen.
Ja, da du ja Sunrise on the Reaping nicht gelesen hast, gebe ich dir eine kurze Synopsis, ohne jetzt viel zu spoilern und wie immer, wenn wir uns mit fiktiven Werken befassen, auch relativ kurz, weil das ja nicht unser Fokus ist, dieses okay. Werk sinnvoll zusammenzufassen. Der, also Haymitch ist ja Teil des zweiten Quarterquells, ne, der 50. Hunger Games. Das sind ja die Hunger Games, wo doppelt so viele Tribute gezogen werden.
Also dann vier.
Genau, zwei Jungs und zwei Mädchen. Und der wird tatsächlich am Anfang gar nicht gezogen, aber der andere Junge, der gezogen wird, der rennt weg, wird erschossen, quasi vor laufender Kamera. Von Haymitch, die Geliebte, versucht quasi den toten Körper so ein bisschen abzuschirmen und Haymitch geht halt hin, um ihr beizustehen und wird dabei, gerät er in den Fokus der Hunger Games Machenden und wird dann quasi als Ersatz gereaped, wie sagt man auf Deutsch, gezogen? Nee. Und dann nimmt er eben bei diesen Hunger Games teil. Er wird, hat relativ früh auch schon so einen rebellischen Unterton und macht sich Snow zum Feind, der ihm auch relativ früh schon droht und sagt, wenn er nicht systemtreu agiert, dann wird er alle umbringen, die Haymitch liebt. Spoiler.
Systemtreu agiert innerhalb der Hunger Games, okay. Also, dass er da nicht so sehr rebelliert, oder
genau,
was,
genau.
Was soll das heißen?
Ja, genau, dass er nicht so sehr rebelliert.
Okay.
Also, da gibt es so ein paar Szenen, wo Haymitch halt nicht einfach unterwürfig mitmacht, sozusagen.
Mhm.
Die will ich jetzt gar nicht so ausführen, weil ich eben nicht so ins krasse Spoilern reingehe. Ich fand das beim Buchlesen ein bisschen schwierig, weil man weiß ja, was aus Haymitch wird. Deswegen weiß man ja eigentlich schon, dass das schlimmstmögliche Ende sozusagen nimmt. Und man weiß, er überlebt, aber man weiß auch, er ist ja danach einfach
gebrochener
Mensch. Und insofern ist es nicht sehr überraschend. Jetzt sage ich doch nochmal, Spoiler-Alarm, dass Tina hat es gerade die Ohren zugehalten. Willst du es nicht wissen?
Ich weiß es nicht.
Okay, egal.
Meinst du, es ist wichtiger, wenn ich es noch, ich werde es wahrscheinlich noch mal lesen, wäre es gut, diese Experience zu haben, ohne das zu wissen?
Also ich fand es beim Lesen total klar, dass nichts Gutes bei rauskommt für ihn, auch wenn er gewinnt.
Ja.
Insofern war nichts davon am Ende für mich überraschend.
Okay, naja, dann sag's. Und alle, die hatten lange genug Zeit, ja, jetzt kurz irgendwie, dann skippt irgendwie 10 Sekunden vor.
Genau, also auf jeden Fall bringt Snow letzten Endes das Kapitol alle Menschen um, die Haymitch lieb und teuer sind, ja, seine Familie, seine Freundin und das auch auf irgendwie gemeine Art und Weise und diabolische Art und Weise so. Genau, sodass Haymitch quasi schon nach Hause kommt.
Zu niemandem.
Ja, jetzt spoilern wir weiter. Am Anfang gibt es noch die Freundin und die wird dann quasi kurz danach umgebracht. Das meine ich mit diabolisch, ne? Also
eieiei.
Dadurch ist er total gebrochen, wie du gesagt hast, und er will nicht mehr fühlen, er will sich auch nicht mehr erinnern. Die Hunger Games selber sind natürlich auch höchst traumatisch, ne? Es sind ja auch drei Menschen aus seinem District, die er verliert, ja? Und deswegen flüchtet er sich ja dann in den Alkohol.
Aber das heißt, kurz nochmal Zwischenfrage zu dem, was du vor diesen ganzen Morden erzählt hast. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, oder ich meine, das kannst du nicht beantworten, oder das dachte ich gerade, weswegen er vielleicht gerade auch bei Katniss so mitfiebert, weil er sich da vielleicht auch so ein bisschen wiedererkennt? Weil sie ist ja auch so jemand Rebellisches, der auch nicht mitspielen will und auch immer wieder auch mal Grenzen setzt und irgendwie, naja, sie selber bleibt dabei und er scheint das ja auch zu einem gewissen Grad gemacht zu haben. In welcher Art und Weise, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe es nicht gelesen, aber...
Das kann gut sein. Ich würde sagen, die sind jetzt von dem Grundgefühl in den Büchern sind die schon sehr verschieden. Aber wenn du es so formulierst, kann es natürlich schon sein, dass er sich da ein bisschen auch erinnert fühlt oder ja auch deswegen vielleicht mitfühlt, dass sie das nicht abstellen kann, ne? Auch wenn sie weiß, dass das eigentlich ihr und ihren Lieben schaden könnte, wenn sie so ist.
Ich habe gerade gedacht, ob das der Grund ist, weswegen er dann vor allen Dingen sie so unterstützt hat. Aber gut, das kann natürlich auch die Konsequenz von reinem Pragmatismus gewesen sein, dass er eben irgendwie so rational abgewogen hat. Bei wem ist es wahrscheinlicher, dass da irgendwie die Leute sich für diese Person irgendwie entflammen können und dass er das eben bei Peter nicht gesehen hat und bei ihr halt viel mehr.
Na und Peter rückt sie ja auch sehr in den Vordergrund, oder? Der sagt ja auch relativ früh, Katniss soll halt gewinnen und nicht er.
Ja, aber das könnte ihm ja egal sein.
Ja.
Man könnte ja sagen, ist mir doch wurscht, was Peter will.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist schon eine generelle District-Vereinbarung gefühlt, dass Katniss halt gewinnen soll und Peter irgendwie so ein bisschen dabei unterstützen soll.
Was auch irgendwie aus seiner Perspektive ziemlich traurig ist.
Ja, aber er will das ja, ne?
Ja.
Okay, jetzt gehen wir ja nicht zu sehr in die Original-Hunger Games rein. Genau, eigentlich habe ich ja gesagt, Haymitch flüchtet in den Alkohol und verhindert natürlich auch dadurch und durch seine massive Isolation, der wohnt ja dann auch als einziger District 11 Mensch in diesem Victor's
Village?
Victor Village?
Ja, irgendwie so. Also irgendwie das Dorf der Sieger.
Genau.
Yay.
Genau. Und verhindert auch, trotz dass Menschen es mit ihm, also versuchen, ihm wieder näher zu kommen, verhindert das auch massiv, stößt sie ganz stark weg. Und,
okay, also es gibt noch weitere Menschen, weitere Bezugspersonen, die nicht so eng für ihn waren, aber die schon immer noch Interesse daran haben, auch, na gut, wenn man irgendwie als Sieger aus sowas zurückkommt, dann gibt es da bestimmt auch ein paar interessierte Menschen, die...
Ja, aber es gibt wirklich auch einfach Familie, also entferntere Familie oder Freundinnen, Freunde, die einfach ihm auch zugewandt sind, vielleicht nicht ganz so nahe stehen, wie die anderen ihm gestanden haben, aber doch auch versuchen, ihm die Hand zu reichen oder für ihn da zu sein, und die stößt einfach wiederholt weg, ist dann halt die ganze Zeit besoffen etc. und zieht sich da sehr zurück, was ja irgendwie auch sehr nachvollziehbar ist, ne? Weil er hat die größte Verletzung erfahren, die man sich vorstellen kann,
gesellschaftlich,
und will halt unbedingt verhindern, wieder verletzt zu werden, will neue Nähe verhindern, will auch verhindern, wieder Hoffnung zu haben, vermutlich, um nicht wieder enttäuscht zu werden, weil er ist ja in allen Belangen sozusagen enttäuscht worden.
Ja, und er will sich wahrscheinlich auch auf jeden Fall taub machen, um diese Verletzung wenigstens teilweise irgendwie episodisch mal nicht so doll fühlen zu müssen.
Total.
Dafür wird ja Alkohol immer mal genutzt oder andere Mittel, um eben sehr schwierige, überfordernde Gefühle wegzumachen.
Genau, und das ist, glaube ich, auch, das ist gut, dass du das sagst, weil ich finde, das ist ja auch das, was im realen Leben oder was uns in der Psychotherapie begegnet ist, dass es nicht darum geht, warum Menschen mit Alkohol nicht aufhören, sondern eigentlich um die Frage, wofür nutzen die Menschen diesen Alkohol oder welche Funktion hat der, die so wichtig ist, dass sie es eben, dass es andere, ne, wo unser Eins von außen sagen würde, dafür würde es sich auch lohnen aufzuhören, dass es das nicht aufwiegt.
Ja, also wenn man das so ein bisschen wie so eine Waage sehen würde, dass auf der Seite der, also was für einen Gewinn habe ich davon zu trinken, einfach schwerer wiegt als die andere Seite. Das, was hätte ich davon, wenn ich dieses ja sehr schädigende Verhalten aufgeben würde?
Genau, vermeintlicher Gewinn. Ja, in gewisser Hinsicht auch. Ne?
Also, aber manchmal auch tatsächlicher Gewinn.
Genau.
Aber natürlich mit einem hohen, hohen Kostenpunkt.
Ja, vermeintlicher Gewinn sage ich deswegen, ne, weil dieses Thema nicht fühlen und nicht erinnern ist ja ein kurzfristiger Gewinn sozusagen.
Ja.
Ne? Und wir als Psychotherapeutinnen würden ja dann sagen, okay, aber es lohnt sich ja trotzdem immer, vielleicht auch durch die Gefühle durchzugehen. Ne? Deswegen sage ich vermeintlicher Gewinn. Aber in dem Moment fühlt es sich ja an.
Ja, wie also langfristig gesehen ist es natürlich eher schädigend. Aber ich dachte da zum Beispiel auch an Menschen, die Alkohol nutzen, um in sozialen Situationen besser funktionieren zu können aus ihrer Perspektive. Also wenn sie sich sonst sehr gehemmt fühlen oder irgendwie das Gefühl haben, nicht sich zu trauen, so richtig mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dann ist das für sie ja erstmal einfach nur Gewinn gefühlt.
Ja.
Dass das eben auch
lockerer macht oder so.
Genau, dass das eben dann mit dem Rattenschwanz einhergeht, dass man zum einen irgendwie eine Substanzabhängigkeit entwickeln kann, seinem Körper massiv schadet und zum anderen eben auch nicht andere, deutlich funktionalere Werkzeuge erlernt, in sozialen Situationen copen zu können, ist halt dann so etwas, was dann für viele nicht so sichtbar ist direkt.
Und dass du ja auch immer deine Grundannahme aufrechterhältst, dass du nur, wenn du Alkohol trinkst, irgendwie sozial kompatibel, lustig oder was auch immer bist.
Genau.
Das ist ja aber jetzt nicht so Haymitchs Grund zu trinken. Deswegen wollen wir uns nochmal kurz der Frage widmen bei Haymitch, was bei ihm so der Grund ist, warum er so über 25 Jahre letzten Endes aus dem Alkoholismus ja nicht rauskommt. Ne?
Also das ist lieber Himmel, ja.
Die 50. Hunger Games, wo er drin ist, und die 74. sind ja die, wo Katniss und Peter dabei sind.
Im zweiten Teil ist er dann wieder ein Quarterquell, ne?
Genau, im zweiten Teil ist der 75. und da ist er ja wieder mit dabei dann. Nee, ist er nicht mit dabei. Aber er wird ja gezogen und dann volontiert ja Peter. Im 75. im dritten Quarterquell ist ja so, dass aus den Ex-Tributen gezogen wird. Genau, also, warum kommt Haymitch nicht vom Alkohol weg in diesen 24 Jahren, bis Katniss auftaucht? Und das Erste haben wir eigentlich schon gesagt, ne? Die Funktion, die der Alkohol erfüllt, ist, dass er ohne Alkohol eben fühlen müsste und auch in gewisser Hinsicht ja akzeptieren müsste, dass das, was passiert ist, irgendwie real war, dass ihm das genommen wurde, dass das nicht mehr umkehrbar ist. Und das heißt, da ist die Sucht ja ganz klar in ihrer Funktion als Schutz vor einem Problem
vorhanden. Schutz vor Trauer, ne?
Schutz vor
massivster Traurigkeit.
Allen möglichen unangenehmen Gefühlen, ne?
Ja, aber ich würde doch sagen,
Hoffnungslosigkeit.
Ja, aber hätte ich nicht, also so mein Impuls wäre schon, dass es wahrscheinlich ganz ziemlich zentral um die Vermeidung von Traurigkeit geht. Einfach dieses krasse Verlusterleben, was er damit verarbeiten müsste und annehmen müsste, dass all diese Menschen wirklich nicht mehr da sind.
Schön, dass wir vorhin gesagt haben, hört 10 Sekunden weg und wir einfach die ganze Zeit weiter spoilern.
Ach so, wir schreiben es in die Shownotes.
Ja, und ich denke, der zweite Grund, warum das für ihn so schwierig ist, ist das, was ja auch real bei Menschen, die langjährig AlkoholikerInnen sind, ist, dass es so eine Grundüberzeugung auch über sich gibt, die sich auch daraus ableitet, dass man schon so lange Alkohol konsumiert. Ja, sowas wie, ich bin sowieso verloren oder ich bin eh nichts wert, ich bin nicht schon so lange Alkoholiker. Jetzt wird es auch nichts mehr mit mir, jetzt habe ich auch schon so viel ruiniert um mich rum. Andere wären jetzt besser dran ohne mich. Es lohnt sich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig.
So ein bisschen wie so ein umgedrehtes Sunk-Cost-Phänomen, oder?
Ja. Nach dem Motto. Warum umgedreht? Ist doch auch ein bisschen so, oder?
Naja, normalerweise investiert man ja Positives rein und sagt irgendwie nach dem Motto, zum Beispiel, jetzt stehe ich schon so lange, um was ganz pragmatisch Profanes zu nehmen, wieso stehe ich jetzt so lange schon in dieser Schlange? Eigentlich denke ich, es lohnt sich überhaupt nicht, aber jetzt bleibe ich hier, weil ich kann doch jetzt nicht irgendwie eine Stunde hier gestanden haben und dann gehe ich einfach wieder. Das wäre so dieses Sunk-Cost-Phänomen, dass man Leute dann eher dazu tendieren zu bleiben, obwohl sie sagen, okay, eigentlich finde ich das total bescheuert. Und bei ihm wäre es ja eher, er hat schon so lange auch drauf gezahlt auf dieses Konto von, ich bin, jetzt wo ich das so ausdekliniere, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das so passt.
Ich auch nicht, aber ich glaube schon, also man kann ja auf jeden Fall den Bogen spannen darüber, über so ein Phänomen, was ja durchaus auch in der Therapie relevant ist, dass wenn Menschen schon so sehr lange, zum Beispiel sage ich mal, die sind 80 und haben eine schlechte Beziehung zu ihren Kindern, aufgrund von ihrem eigenen Verhalten, ja, und dann kommen die in Therapie und dann sind die Kosten davon anzuerkennen, dass sie auch schuld an der schlechten Beziehung sind, manchmal so hoch, dass es leichter ist, es nicht anzuerkennen, sozusagen, ne?
Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast.
Vielleicht so ein bisschen, ja. Ich glaube, es lässt sich, es hat gewisse Überlappungen, aber so richtig war es vielleicht nicht. Das Phänomen, was da so stimmt. Aber ja, genau, das ist ja auch etwas, wo man dann manchmal sagt, in manchen Fällen ist es vielleicht sogar sinnvoller zu sagen, gewisse Themen machen wir nicht mehr auf, wenn da jetzt nicht der Willen oder irgendwie die irgendwie so ein ganz großer Druck dahinter ist, dass das irgendwie passieren muss, weil also ein bisschen die Frage ist, ob der Schmerz, der da entstehen würde, überhaupt noch handelbar ist nach all der Zeit und also dieser Verlust, der sich da angesammelt hat, einfach auch ein bisschen überwältigend werden könnte.
Ja, und es ist ja auch so, ne, je stärker diese Annahmen dann über sich selber sind, ne, auch diese Selbstwertthematik, auch eine Schamthematik ja letzten Endes, desto schwerer ist natürlich eine Veränderung zu initiieren. Und das macht natürlich auch das bei ihm, ne, er ist jetzt 24 Jahre schon in diesem Sumpf gefangen, das ist natürlich sehr schwer.
Wie alt soll der eigentlich sein?
Der ist relativ jung, als er geliebt wird.
Ich wollte gerade sagen, der müsste ja irgendwie noch ein Kind gewesen sein. Sagen wir mal, er war so 14 oder so?
Ja, 15, 16, irgendwie.
Dann wäre der ja 38?
Ja.
Du lieber Himmel.
32, oder? Wenn er 16 war, dann sogar
erst ich dachte 24 Jahre später. Hast du nicht gesagt 24
Jahre
später?
Ja, ich habe gerade einen. Aber dann ist er 40. Dann ist, wenn er 16 war, ist er 40.
Ich dachte, ja gut, genau. ich bin von 14 ausgegangen.
Ja, ja.
40, ja gut, im Film wirkte er deutlich älter, aber
findest
gut.
Findest du? Ich finde 40, also Anfang 40 wird schon, ich meine, der hat 24 Jahre lang gesoffen,
gut.
Also ich finde, das
gut,
passt
stimmt.
Schon zu dem,
ich hätte es eher so an 50 gedacht oder
ja,
so,
genau,
aber ja gut.
Ja, addieren wir 10 Jahre vom Saufen.
Ja, das lässt einen natürlich auch ganz schön voraltern.
Ja, also der zweite Grund ist quasi diese Scham und Schuld oder diese Scham- und Selbstwert-Thematik, die es schwer macht, für ihn da rauszukommen sozusagen. Und der dritte Punkt bei ihm auf jeden Fall ist, oder auch ja, im realen Leben denke ich, dass es wirklich auch Menschen schwer macht, aus dem Alkoholismus, aus einer Abhängigkeit rauszukommen, ist natürlich die Isolation, die er da hat, ne, die natürlich auch durch den Alkohol bedingt ist. Aber es fehlt ja an Unterstützung bei ihm. Die Menschen haben das versucht, er hat sie abgestoßen, weggestoßen.
Ja.
Und dann fehlt natürlich auch irgendwie das Gefühl, jemandem wichtig zu sein, das Gefühl, es lohnt sich für irgendwas. Ich habe jetzt eh schon alles kaputt gemacht, was sich mit dem zweiten so ein bisschen überschneidet, ne?
Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen?
Genau.
Warum soll ich diesen schwierigen Weg auf mich gehen, wenn da auf der anderen Seite gar nichts auf mich wartet, gefühlt?
Ja, und wenn auch niemand an mich glaubt, ne, das ist ja auch so ein Ding, ne? Es gibt ja niemanden mehr, alle haben ihn ja aufgegeben dann. Er hat sich aufgegeben und alle um ihn rum haben das auch aufgegeben, dass da noch was zu holen wäre. Und das wird, denke ich, so der dritte Grund, der es ihm sehr schwer macht, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Und das führt uns zum nächsten großen Themenkomplex sozusagen, nämlich wodurch schafft es Haymitch in dem Fall, wo sie schaffen es Menschen im Allgemeinen, dann doch rauszukommen oder sich eine Veränderung zu initiieren. Und das ist ja bei Haymitch, das haben wir ja eigentlich schon gesagt, ne, sehr klar, so er hat jetzt irgendwie wieder eine Person, für die es sich lohnt zu kämpfen irgendwie auch. Ne? Also ein Ziel, irgendwie eine, vielleicht eher eine Aufgabe als ein Ziel. Ja. Er hat mit ihr verknüpft auch eine gewisse Hoffnung. Also zumindest konkret auf Katniss bezogen, jetzt erstmal initial, dass sie diese Hunger Games überlebt, aber auch ja im Gesamten ja diese Hoffnung, das Kapitol doch noch stürzen zu können, was ja initial ja auch einer seiner Pfeiler war. Und er hat natürlich auch eine Verantwortung, ja, für Katniss als Mentor.
Und er hat auch ein neues soziales Netz.
Genau, ja, er hat eine Bindung irgendwie zu Menschen, er hat eine Nähe. Aber ich finde schon auch so, ne, also die werfen ihm ja vor, dass er seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum er es dann doch macht, ne. Es lohnt sich wieder, sich zu verändern, weil sein Handeln für Menschen einen Unterschied macht. Und das war ja einfach jahrzehntelang nicht so.
Hm.
Und das ist bei ihm so der Punkt, es ist etwas wichtiger geworden als der Alkohol oder auch, ne, der Alkohol in seiner Funktion, Sachen nicht mehr zu fühlen.
Ja, und vor allen Dingen der Alkohol wird eben eher nicht mehr hilfreich, sondern hinderlich, dass er irgendwie ganz deutlich merkt, okay, wenn ich so weitermache mit meiner Trinkerei, dann kann ich diesen Ansprüchen, diesen Erwartungen der anderen einfach nicht gerecht werden, obwohl das ja eigentlich durchaus auch wahrscheinlich seinen Werten entsprochen hat. Also der Alkohol hält mich ja davon ab, mich richtig kümmern zu können.
Genau, aber der Alkohol hat ihn ja immer davon abgehalten. Der hatte ja vorher,
ja,
aber auch
es gab
schon,
ja nicht richten auf.
Der ja, war ja vorher okay, auch schon Mentor,
gut.
Ne?
Ja, gut. Stimmt.
Ja.
Der war ja immer Mentor.
Der war immer Mentor, der war immer ein scheiß Mentor. Ja, ja.
Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Und
ich
das war
jetzt zum ersten Mal.
Nee, nee, er war halt nicht immer ein schrecklicher Mentor, ne? Weil er halt immer so versunken war in seinem eigenen. Man könnte jetzt gemein sagen, Selbstmitleid, ja?
Ja, zu gewissen Grad bestimmt.
Genau,
ja.
Oder in seiner Dysfunktionalität da so versunken war.
Er hat durchaus auch Gründe, Selbstmitleid zu empfinden. Ich meine, er hat ja auch eine Menge Schreckliches erlebt. Aber klar, es ist ja schon auch so dieses klassische, so super passiv und in dem eigenen Blick so gefangen zu sein und sich daraus gar nicht mehr lösen zu können, so dieses Selbstmitleidige.
Ja, genau. Und Katniss prangert das ja auch an bei ihm.
Ja.
Und gibt ihm einen Grund zu kämpfen. Und ich denke, das ist schon auch übertragbar auf die Gründe, die Menschen im realen Leben dazu bringen, mit dem Alkohol aufzuhören, ist, dass es wieder irgendwie so ein Gefühl gibt, es lohnt sich für irgendwas. Ne? Oder auch das Gefühl, es gibt vielleicht doch eine Zukunft
ja.
noch für mich. Ja.
Und ich werde vielleicht auch so ein bisschen outgecalled und mal damit konfrontiert, was das eigentlich für Effekte hat, wenn
ja.
ich das so weitermache.
Ja.
Das kann ja auch, wenn man das in einer Phase irgendwie hört, wo man dafür eine gewisse Empfänglichkeit hat, auch hilfreich sein
in
diesem Prozess.
Auch vielleicht ein Umfeld zu haben, was zum Beispiel nicht mehr so trinkpositiv ist.
Ja, ja, wenn wir jetzt genau das Gegenteil so von codependent, also unterstützend und enablend.
Ja, genau. Ich dachte auch erst einfach ganz konkret an so eine Veränderung von Lebensphase, ne, die ja viele Menschen
ja.
auch mit Wechsel vom Studium ins Arbeitsleben haben, ne, wo im Studium ja vielleicht ist relativ die Norm ist, auch mehr zu trinken, als jetzt die WHO empfiehlt.
Sicherlich, ja.
Und es ist danach eine Lebensphase gibt, wo es vielleicht auch so das Trinken an sich nicht mehr so einen hohen sozialen Stellenwert hat
in deinem
Leben. Wo einfach auch die Kosten dann offensichtlicher wird, weil es mit dem Kater vielleicht schwieriger ist, deine Leistung zu erbringen, während im Studium das vielleicht ein bisschen egaler ist sozusagen, ne? Oder wenn dein Umfeld das eh alle auch so machen, dann kriegt man das schon irgendwie hin und dann sind die Kosten halt auch wieder höher. Aber es ist ja auch oft so, dass zum Beispiel Menschen mit Trinken aufhören, wenn sie Kinder bekommen oder auch wenn sie eine neue Partnerschaft initiieren, weil sie eben dann wieder das Gefühl haben, dafür lohnt es sich. Jemand glaubt an mich vielleicht auch, ne, jemand hat Hoffnung, dass ich das schaffe. Genau. Und das Problem an diesem Narrativ, finde ich, ist aber, dass es eben oft trotzdem nicht reicht. Und dass das gefährlich ist insofern, also ich glaube, das ist der Grund, warum mich das eigentlich in letzter Zeit beschäftigt hat, ist, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Arbeit begegnen mir immer mal Patientinnen, die Alkoholiker, Väter vor allem, haben
ja.
oder hatten. Ja, also meistens, zum Teil auch immer noch Alkoholiker, die Väter sind immer noch Alkoholiker. Und die ganz stark mit dem, was ich vorher gesagt habe, so dieses Verknüpfen, okay, aber es hätte sich doch für mich lohnen müssen, so. Und dann bin ich anscheinend es nicht wert, dass er mit dem Alkohol für mich aufhört. Und es ist oft so ein ganz tiefes Selbstwertthema, was diese Menschen mitbringen. Die bringen natürlich generell auch viele starke Gefühle dazu mit, ne? Also Trauer und Wut natürlich auch und auch oft eine große Scham.
Ja.
Das verstecken zu müssen irgendwie auch im sozialen Umfeld. Aber eben, also was mich wirklich dolle immer mit traurig macht, ist eben dieses Grundgefühl von, warum war ich ihm nicht wichtig genug, dass er mit dieser Sucht aufgehört hat.
Ja, genau. Das ist ja auch ein super trauriger Gedanke.
Total, ja.
Und auch einer, der einen ganz schön ärgerlich machen kann.
Ja. Und ich glaube, das beschäftigt mich auch, weil ich das auch manchmal nicht verstehe, sozusagen. Also wenn nicht mal ein eigenes Kind großzuziehen, ne? Also auch zum Teil Väter, die wirklich sehr präsent waren und massiv ihre Kinder neglected, wie sagt man auf Deutsch?
Vernachlässigt
haben. das ist, ich kann das von außen auch manchmal nicht nachvollziehen, dass das nicht genug Grund ist.
Ja, dass man denkt, so was muss denn dann bitte noch passieren, was genug wäre? Weil so ein Kind ja eigentlich irgendwie mit die stärksten Gefühle und Verantwortungsgefühle hervorrufend.
Ja, und es ja auch oft real so ist, dass diese Väter, zumindest aus Erzählungen der Töchter, ihre Kinder auch lieben, ne, und das auch immer wieder sagen. Und das ist schon auch ein Gefühl, was bei denen entsteht. Mein Vater liebt mich schon, aber gleichzeitig trinkt er halt weiter. Und das ist halt diese, ja, das fördert sehr stark dieses Gefühl von, okay, wenn er einfach nur ein Arschloch wäre und ich wäre ihm egal, dann wäre es halt, ne, meinetwegen, wenn er nicht präsent wäre und er sich nie um mich gekümmert hätte, dann wäre es ja okayer. Ne? Okay. Kann ich sagen, okay, ich schreibe ihn ab. Ja? Aber diese Ambivalenz zu ertragen, weil das immer wieder dieses Thema auch hervorruft, okay, aber es ist halt eine Sucht, es ist eine Krankheit, ich sage mal in Anführungsstrichen eine Krankheit, und er kann ja nichts dafür. Und immer wieder so zu kippen zwischen, okay, ich möchte ihm nicht böse sein, weil es ist ja eine Krankheit, ja, und dann zu sagen, ja, aber ich bin ihm böse, weil ich hätte wichtig genug sein müssen, dass er dafür davon weggeht. Und das ist was, was mich schon umtreibt, weil ich irgendwie denke, ne, auch so das Narrativ, dass psychische Erkrankungen genauso sind wie körperliche Erkrankungen und dass Menschen deswegen vielleicht auch nichts dafür können, dass sie das haben, das ist einfach nur bedingt wahr bei bestimmten psychischen Krankheiten, weil es ja trotzdem immer einen Anteil von Selbstmitwirkung gibt.
Ja.
Und es ist natürlich ein sehr schmaler Grad, ja, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, der Alkohol erfüllt ja auch eine Funktion und das seelische Leid, was dazu führt, ist ja valide, ja, real. Und trotzdem, meine Patientin zum Beispiel hat mal gesagt, trotzdem wählen ja nicht alle. Na, sie hatte auch eine scheiß Kindheit wegen dieses Alkoholikervaters. Und trotzdem wählt sie nicht diesen Weg. Und das finde ich super schwierig.
Ja, also die Frage, warum gerade diese Form des dysfunktionalen Verhaltens?
Ja, warum, na nicht nur warum diese Form, warum überhaupt so stark verwoben mit so einer massiven Dysfunktionalität, die sich auf andere Menschen auswirkt. Gibt es nicht irgendwann den Punkt, wo du auch noch ein bisschen freien Willen hast?
Naja, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Nur ich finde ja gerade bei Suchterkrankungen ist ja dieser körperliche, dieser Erkrankungsaspekt ja noch mal höher als zum Beispiel bei so einer Angststörung oder bei, also einer, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einer einfachen Depression, die jetzt nicht irgendwie, wo es irgendwie super viele Generationen von depressiven Störungen in der Familie gibt und dass eher sowas, also eine sehr hohe genetische Aspekte dabei sind. Da sind ja auch einfach körperliche Aspekte wie die Toleranzentwicklung und solche Sachen, einfach Veränderungen im Körper, Veränderungen ja auch im Gehirn durch den Alkohol nach langer Zeit des Konsums, ja auch Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Genau, das stimmt voll. Also das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal sagst. Da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wenn man das so betrachtet, ne, es gibt vielleicht eine genetische Prädisposition. Da reden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber. Das trifft ja auch Männer mehr als Frauen. Das ist vielleicht ein Grund, warum meine Patientin zum Beispiel nicht so, weil die hat die gleiche Prädisposition mit dem Vater, der öffentlich Alkoholiker ist, wahrscheinlich, ja. Aber auch mit einer genetischen Prädisposition kannst du ja an irgendeinem Punkt dich entscheiden, nicht zu trinken.
Ja.
Das macht dir halt das schwerer.
Ja. Genau, da gibt es ja so das Vulnerabilitätsstressmodell, womit man das dann sich auch so ein bisschen differenzierter betrachten kann, wo man eben schauen kann, welche Verletzlichkeiten bringt ein Mensch mit. Das wäre dann so der Bereich der Vulnerabilitäten, wo man eben auch genetische Prädispositionen, biologische Aspekte mit reinnimmt oder auch biografische Sozialisationsaspekte, also was hat die Person so gelernt, implizit und explizit, was eben auch auf so ein Störungskonto einzahlen kann. Und dann auf Seiten des Stresses geht es dann darum, also zum Beispiel bei so einem Vulnerabilitätsstressmodell für Haymitch wäre dann zum Beispiel auf der Stressseite die ganzen Traumata, die er erlebt.
Ja, ja.
Und genau, dass man dann, wenn man sich dann diese beiden Aspekte anschaut, so die Entwicklung der Störung besser nachvollziehen kann.
Genau, und als aufrechterhaltender Faktoren spielen da ja wiederum eine Rolle die Sachen, die wir vorhin genannt haben, ne? Diese drei Punkte, dass es der Alkohol eine Funktion erfüllt, dass es so eine Scham- und Selbstwertthematik gibt bei zunehmendem Alkoholkonsum und dass es eben eine zunehmende Isolation auch oft gibt bei Menschen oder dass Menschen sich abwenden und dass dann noch mehr eben das verstärkt dieses Gefühl von jetzt lohnt sich halt wirklich nicht mehr. Jetzt haben sich eh schon alle abgewandt, jetzt brauche ich es auch nicht mehr versuchen, so, ne?
Ja.
Aber ich wollte, glaube ich, nochmal jetzt an dem Punkt, das passt jetzt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nochmal das Thema Geschlechterdifferenzen mit einbringen.
Das hast du gesagt, aber
ist ja, auch okay. Ja, weil das passt gut, nee, ich meine, das passt gut zu dem, was du davor gesagt hast mit den biologischen Prädispositionen, weil es ja so ist, dass im Moment Männer eine 2,3-fach höhere Lebenszeitprävalenz haben für eine Alkoholabhängigkeit. Lebenszeitprävalenz ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann im Verlauf ihres Lebens diese Erkrankung entwickeln. Richtig?
Ja.
Ja, danke. Und das ist bei Männern im Moment bei 7,5% die Wahrscheinlichkeit und bei Frauen bei 1,9%.
Oha, das aktuellen. Ist schon ein ganz schön krasser Unterschied.
Genau.
Weil bei vielen Störungen ist das ja gar nicht so groß, der Unterschied. Also.
Aber es ist schon auch so, dass die jüngeren Generationen sich da sehr massiv annähern. Ich glaube, bei Menschen, die sehr jung sind, also so unter 20 oder was, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber dass die Zahlen da schon wieder fast gleich sind.
Aber jetzt, waren das Suchterkrankungen allgemein oder war das Alkoholsucht?
Ich denke Alkohol. Ich tue die Quelle rein, könnt ihr euch selber lesen. Ziemlich sicher Alkohol.
Also da dachte ich, dass, ich denke ja, dass in den letzten Jahren digitale, also Sucht in Bezug auf soziale Medien, in Bezug auf Computer, Spiele und solche Verhaltenssüchte ja auch massiv gestiegen sind.
Ja, aber das ist da auf jeden Fall nicht gemeint. Es geht da schon spezifisch um Alkohol, genau. Und das hat eben unter anderem diese biologischen Gründe, die du vorhin ja, also ne, wo du vorhin drauf angesprochen,
die ich angesprochen habe.
Wo du vorhin
von gesprochen hast?
Von gesprochen hast, genau. Nämlich, das ist ja schon irgendwie, also Frauen vertragen Alkohol tendenziell schlechter als Männer. Das liegt an verschiedenen biologischen Gründen, aber das heißt, dass die nach weniger Alkohol tendenziell schon Probleme entwickeln, also stärkere Kater haben oder aber auch tatsächlich langfristig körperliche Probleme auch entwickeln.
Dass es einfach auch unangenehmer ist, schneller unangenehm ist, ja, genau, für Frauen. Und man dann schneller auch so einen Bestrafungseffekt, genau, hat, ne, wo man merkt, so, das war jetzt aber unangenehm, ja, das mache ich nicht nochmal so.
Ja, und da gibt es auch so ein Enzym, was da eine Rolle spielt, was bei Frauen weniger vorhanden ist, genau. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere ist aber auf jeden Fall auch, dass es einen Geschlechterrolleneffekt da gibt, das auch, ne, was auch sich insofern zeigt, dass die jüngeren Generationen jetzt sich mehr angleichen aneinander, weil früher war es ja schon so, ne, ein richtiger Mann braucht ein Bier.
Oder er geht irgendwie abends dann nochmal in die Kneipe und trifft, ja, sich da mit den anderen Männern, während natürlich die Frauen zu Hause bleiben.
Genau. Und auch, aber auch dieses, ne, ein Mann redet nicht über seine Gefühle, ein Mann ist nicht traurig, ein Mann darf nicht weinen, ne? Und das natürlich wieder den ersten Punkt von, welche Funktion erfüllt Alkohol?
Emotionsvermeidung.
Überhaupt. Ja, genau, total bei Männern einfach sehr, sehr viel prominenter ist, als es bei Frauen ist, die vielleicht einfach bessere, funktionalere Wege der Emotionsregulation gelernt haben, was ihnen in vielerlei Hinsicht sehr zugutekommt in der Vermeidung von solchen psychischen Erkrankungen. Und das andere ist natürlich auch, dass bei Frauen Alkohol einfach noch mal viel mehr ein stigmatisiertes Thema ist, noch viel mehr ein Schambesetzt ist, eben auch aufgrund dieser Sozialisationseffekte. Und dass deswegen es auch einer der Gründe ist, warum die Lebenszeitprävalenzen so weit auseinanderklaffen, dass bei Frauen Alkoholabhängigkeit oft auch erst viel später erkannt wird, weil Frauen erst viel später damit offen umgehen, weil das so schambehaftet ist im Vergleich zu Männern.
Ja, auch richtig dysfunktionaler, also ich habe gerade drüber nachgedacht, dysfunktionaler Gebrauch, Alkoholkonsum von Männern wird ja häufig total normalisiert. Also da wird ja eher teilweise das so als etwas, womit man angeben kann, genommen wird, war so besoffen, ich bin irgendwo im Feld aufgewacht und wusste überhaupt nicht, wie ich da hinkomme, so lustig. Ja. Und man denkt so, ja, weiß ich nicht, wenn das, also eine Frau erzählt, das würde wahrscheinlich jemand nicht so lustig finden, einfach weil das so ein Ding ist, so unter Männern ist das offensichtlich viel. Ja, ich bleib bei normalisierter.
Ja.
Und sogar hat was vielleicht sogar mit sozialem Standing zu tun, wenn man irgendwie die beste Story erzählen kann, wo total man besoffen gewesen ist.
Und das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum es bei jüngeren Generationen sich annähert, weil die Männer einfach tendenziell weniger dieses Narrativ aber auch verkörpern. Und weil auch junge Menschen generell ja nicht mehr so krass viel trinken wie jetzt 10 Jahre zuvor zum Beispiel, ne?
Stimmt, die Zahlen sind. Nee, warte mal, ich denke gerade an den Nikotinkonsum, der ist ja zurückgegangen.
Ja. Aber Alkohol schon auch.
Ja, auch. Cannabiskonsum ist, glaube ich, ist höher gegangen. Ja. Okay, also gefährliches Halbwissen. Lassen wir das mal.
Genau. Hast du dazu noch Gedanken zum Thema die feministischen Aspekte der Alkoholabhängigkeit? Ja, die unfeministischen.
Also eine feministische Perspektive, ja, richtig, auf Alkohol.
Danke, genau.
Nee, du hast es ja eben schon gesagt, so der Aspekt, den ich da auch relativ früh auch im Kopf hatte, so dieses, dass das eben auch ein eine Strategie der Emotionsvermeidung ist, wenn andere Strategien vielleicht auch nicht so, entweder nicht erlernt wurden oder auch man das Gefühl hat, das ist irgendwie unmännlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich Hilfe zu holen. Ich finde, da kommt vielleicht auch so dazu, da gibt es ja inzwischen auch ein bisschen mehr Gespräche darüber, wie Freundschaften auch so aussehen. Freundschaften zwischen Frauen, Freundschaften zwischen Männern und also was so, also sagen wir jetzt mal so eine stereotype Männerfreundschaft, also was da eben an Informationen und also so ausgetauscht wird, ist einfach nochmal, glaube ich, deutlich oberflächlicher als das, was in Freundschaften unter Frauen so passiert. Mhm. Und auch die Möglichkeit, sich dort zu entlasten, die Möglichkeit, sich da unter Unterstützung, aber auch irgendwie vielleicht Anregungen, Perspektivenübernahme, Perspektivenwechsel irgendwie zu beschaffen, ist, glaube ich, deutlich erfolgsversprechender, als das innerhalb von männlichen Freundschaften so ist. Das heißt, selbst wenn jemand ein gutes soziales Netz hat, muss das ja nicht unbedingt bedeuten, dass diese Beziehungen die Tiefe hergeben, die man bräuchte, um eben mit gewissen Erlebnissen klarzukommen.
Genau, das ist ja auch einer der Gründe, warum das für Männer so wichtig ist, eine Beziehung zu führen, während es für Frauen nicht so wichtig ist, weil für Männer eben die einzigen Personen, die das bedienen, sind halt oft ihre Partnerinnen, die wirklich eine emotionale tiefe Beziehung zu ihnen haben, die eine emotionale Versorgung auch in gewisser Hinsicht gewährleisten. Und das machen halt ihre männlichen Freunde oft in der Form nicht, ne?
Oder wirklich auch einfach Interesse zeigen an dem, was
das ist
richtig traurig, aber ja. Also das ist sicherlich, es geht jetzt nicht darum, dass es bei jeder Männerfreundschaft so ist. Da gibt es bestimmt auch ganz tolle und das verändert sich ja auch sicherlich.
Total.
Aber ich glaube, wenn wir wirklich von so klischeehaft Männerfreundschaften ausgehen, die sind schon auch echt, ich glaube, da ist nicht so viel zu holen, was so Emotionalität, Verbindung, Austausch angeht.
Ja, und das wahrscheinlich jetzt vor allem bei Millennials und Eltern. Ne? Ich denke, das ist schon bei den jüngeren Generationen ein bisschen besser geworden jetzt. Außer in den Kreisen, die wir heute vielleicht auch jetzt nicht so, wo wir halt uns nicht so mit beschäftigen wollen, so die Manosphäre.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja durchaus auch Tendenzen, also der Spaltung auch, dass Frauen werden immer linker, junge Männer werden immer rechter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so die Norm ist, ja Mensch, über Probleme zu reden, ist total super und gar kein Problem, sondern dass da wahrscheinlich eher wieder so ein Rückgriff auf diese alten Themen dann passiert.
Genau, und das ist auch, ich als Mann sollte das auch nicht machen, weil es ist unmännlich, solche Gefühle zu haben. Und ich muss auch in einer Partnerschaft, und dann wird es halt richtig gefährlich, ne? Ich muss auch in der Partnerschaft immer so das Idealbild des starken Mannes repräsentieren. Mhm. Und dann, also wirklich, kein Wunder, dass ich mich dann in Alkohol flüchte.
Ja, oder andere dysfunktionale Arten und Weisen zeige.
Ja, auch. Sucht.
Sucht, aber auch Gewalt.
Also, ich meine, mit so Verhaltenssüchte auch ganz klassisch.
Hm. Ja.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen in den Feminismus abgedriftet, immer ein wichtiges und gutes Thema.
Auf jeden Fall.
Ich möchte trotzdem nochmal zurück zum Thema Sucht und zum Thema Prognose. Da sind wir jetzt, ne, weil wir ja auch bei Haymitch darüber gesprochen haben, wie schafft es Haymitch jetzt doch rauszukommen, was braucht es bei ihm dafür? Also da wollte ich nochmal kurz den Schwenk machen zur Studienlage, was in der realen Welt so ist. Und was eine Prognose für eine Abhängigkeit immer verbessert, ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das hat Haymitch ja auch erst wieder mit Katniss, wo er das Gefühl hat, ne, mein Handeln hat irgendwie einen Einfluss. Und das ist auch was bei Menschen, bei real existierenden Menschen einen Effekt hat, ne, dieses Gefühl von ich habe eine Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt, ich habe eine Erwartung darüber, dass mein Handeln einen Unterschied macht, dass ich mit meinem Handeln etwas bewirken kann, eine Veränderung initiieren kann. Das ist sehr wichtig. Und es gibt auch Studien, die tatsächlich nochmal das belegen, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn ich sehr starke, unangenehme Gefühle habe, dass in der Studie wird das negative Emotionalität genannt, negative Emotionen, das mögen wir beide nicht so als Begriff, weil es gibt ja eigentlich keine negativen Emotionen so in dem Sinne, nur halt
Unangenehme,
weil Emotionen erfüllen ja immer ihren Zweck. Aber wenn ich ein ganzes buntes Potpourri an unangenehmen Gefühlen habe, wie Angst, aber auch wie Hoffnungslosigkeit, dann macht es das viel schwerer für mich, aus einer Abhängigkeitserkrankung rauszutreten.
Macht ja auch Sinn.
Genau, ich wollte nur noch mal sagen, die Studienlage...
Das interagiert ja auch
hochgradig
miteinander.
Ja, genau. Wir hatten das ja eigentlich vorhin schon besprochen. Ich wollte nur sagen, die Studienlage gibt es auch sehr gut her. Und da vielleicht noch wichtig, dass der Begriff Heilung ja nicht so ganz eindeutig definiert ist. Oder jetzt gibt es neuere Definitionen davon, weil lange war ja Heilung, also in meinem Konzept war Heilung immer sowas wie wirklich komplette Abstinenz. Und jetzt neu ist Heilung schon eher so definiert, dass es eine längere Zeit gibt, wo die Symptome der Abhängigkeit nicht erfüllt sind und kein schweres Trinken passiert. Das heißt aber, Menschen dürfen in dieser neuen Definition von Heilung durchaus ab und zu mal trinken. Das war ja lange nicht Teil des Konzepts, würde ich sagen, weil ja immer Trinken immer gleich ein Relapse
ja.
war, sozusagen. Ach, echt? Wobei okay. Trinken natürlich auch oft schweres Trinken. Also die Relapse, die Menschen hatten, waren ja auch oft wirklich schwere Trinkanfälle mit hochgradig dysfunktionalen Resultaten, sozusagen. Ne? Genau. Die Prognose ist aber gar nicht so schlecht, wie ich tatsächlich gedacht habe, weil anscheinend ist es so, dass die Hälfte der Menschen, die mal alkoholabhängig waren, ein Jahr später nicht mehr alkoholabhängig sind ungefähr.
Voll gut.
Ist immer noch über die Hälfte, die immer noch alkoholabhängig ist, aber ja.
Und ich hätte auch weniger erwartet. Also.
Ja, und nach einem Jahr sind 30-50% stabil abstinent im Sinne von oder ohne Alkoholprobleme. Und nach 5 Jahren sind 50-60% in einer stabilen Remission. Und das sind auch oft die, wenn du nach 5 Jahren stabil remittiert bist, dann hast du auch sehr, sehr gute Chancen, auch dauerhaft stabil sozusagen geheilt zu sein. Und das Risiko von Menschen, die 5 Jahre abstinent sind, ist annähernd wieder so, wie es bei der Normalbevölkerung ist, dafür wieder alkoholabhängig zu sein. Also immer noch ein bisschen erhöht, aber nicht mehr so drastisch, ne? Und gleichzeitig ist es ja so, ich glaube, deswegen wurde auch die Definition nochmal verändert, dass es relativ normal ist im ersten Jahr, Rückfälle zu haben, also bis zu 60% haben im ersten Jahr Rückfälle. Das heißt aber nicht, dass die nicht unter die Definition von geheilt fallen, solange das nicht quasi ein dauerhafter Zustand ist, wo sie immer wieder diese Rückfälle haben.
Ja, das ist ja auch ein Teil der Behandlung, wenn man mit Süchten arbeitet, dass man das auch im Vornherein auch schon so stressimmunisierend bespricht, dass Rückfälle einfach sehr häufig Teil des Prozesses sind. Und das ist ja sonst auch dann eben nach so einem Rückfall, also man hat wieder konsumiert, man hat Alkohol getrunken und man definiert das jetzt für sich als Versagen und okay, alles ist jetzt irgendwie wieder Mist und ich bin jetzt genauso da, wo ich vorher war, dann ist die Chance natürlich viel größer, dass man auch da dann wirklich wieder vollkommen in die Sucht verfällt, als wenn man dann im Vornherein besprochen hat, das kann passieren. Wenn das passiert, dann ziehen wir da Informationen draus, was war da schwierig, wofür war der Alkohol da vorgesehen, wofür haben sie den genutzt, da können wir dann schauen beim nächsten Mal, welche Kompetenzen sind da vielleicht noch notwendig, falls so eine Situation nochmal kommt, also das so als Lernerfahrung zu framen und nicht als Versagen, weil das eben auch hilft, sich weiter selbstwirksam zu fühlen.
Total, genau. Und weil es eben auch diese negative Emotionalität, die sogenannte, ja auch wieder reduziert, ne? Dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit.
Belastend ist es immer noch, aber genau, es ist nicht mehr hoffnungslos.
Ja, genau.
Scham wird sicherlich trotzdem bestehen oder manchmal
und
auch.
Und das darf es ja auch ein bisschen Scham dazu geben. Ne? Das vielleicht nochmal so zur Studienlage, das hefte ich auch nochmal in die Shownotes an. Es gibt natürlich wahnsinnig viele verschiedene Studien, die auch zum Teil ein bisschen verschiedene Ergebnisse darstellen, aber relativ klar ist auf jeden Fall, wenn du ein paar Jahre abstinent bist, dann mit jedem Jahr Abstinenz steigt quasi deine Wahrscheinlichkeit, langfristig abstinent zu sein. Und es ist schon so, dass ich glaube, so letzten Endes ungefähr ein Drittel von Menschen alkoholabhängig bleibt und der Rest in gewissen Graden der Heilung, nicht komplett remittiert, aber in verschiedenen Graden der Heilung der Remission sich befindet. Vielleicht noch, bevor wir nochmal zu Haymitch zurückgehen, ganz kurz natürlich nur. Das Thema Kosten der Sucht möchte ich vielleicht noch erweitern darum, dass die Mortalitätsrate bei Menschen mit Abhängigkeit natürlich sehr erhöht ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie frühzeitig versterben.
Alkohol?
Bei Alkohol? Habe ich nicht Alkohol gesagt?
Du hast nur Sucht gesagt.
Ach so, bei Alkoholsucht.
Abhängigkeit hast du, glaube ich,
gesagt. Nee, genau, bei Alkohol. Ja, sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast. Und dass die Lebenserwartung im Durchschnitt 17 Jahre
weniger
sinkt. Ja, nee, nicht mehr.
Ja, es war irgendwie zu erwarten, aber dennoch.
Ja, was ja schon massiv ist.
Also. 17 Jahre ist schon ordentlich.
Ja.
Das ist fast ein erwachsenes Menschenwesen.
Ja.
Ist schon krass.
Hat schon die Oberschulreife.
Ich finde es jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn man bedenkt, also Alkohol ist halt einfach auch ein Gift. Das ist, was wir uns da teilweise antun, ist schon echt krass.
Ja. Und dann mit den ganzen neurologischen Schäden, auch mit Korsakoff-Demenz und sowas, ne?
Oder auch Leberzirrhose, woran man ja auch sterben kann.
Ja.
Und ich meine, Korsakoff-Demenz, das ist auch wirklich richtig schlimm. Also ich habe auch mal in der Klinik gearbeitet, wo wir immer wieder auch Menschen hatten mit diesem Störungsbild, also einer alkoholinduzierten Demenz. Und es war wirklich krass. Also zweimal verrückt, den hat man das vordergründig überhaupt nicht so angemerkt. Und haben die eben gesagt, so ja, die wollen eben zum Beispiel nicht mehr, dass ich Auto fahre oder so. Und dann dachte ich so, okay, wirkt ja eigentlich erstmal so im ersten Eindruck noch ziemlich adäquat im Gespräch und dann setzt man sich gemeinsam hin und unterhält sich und dann werden schon irgendwie Lücken klarer und dann macht man so typischerweise so Tests, zum Beispiel den Uhrentest, wo die Person dann einen Kreis bekommt vor sich und dann ein Ziffernblatt von einer Uhr eintragen soll und dann noch eine gewisse Uhrzeit. Und dann war das zum Beispiel bei der Person so, dass sie die Zahlen 1 bis 24 ungefähr von 12 bis 2 eingetragen hat. Mhm. Und dann dachte man dann so, oh, okay. Mhm. Das Gehirn scheint nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Mhm. Also es ist wirklich krass, was das auslösen kann. Und da hatte ich viele dieser Uhren, die, wo man wirklich dachte, so du lieber Himmel,
ja,
da ist ganz schön viel Zerstörung im Gehirn.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz gute Überleitung zum Thema, was wir ja immer noch am Ende besprechen, nämlich wenn Haymitch zum Beispiel dein Patient wäre, was würdest du gerne mit ihm machen? Und da haben wir ja das Thema, ne, man würde vielleicht auch die Kosten aufzeigen, sehr klar aufzeigen, davon alkoholabhängig zu bleiben, aber das ist ja sicherlich nur ein Aspekt der Therapie.
Ja.
Eigentlich denke ich, finde ich es ganz schön, dass wir es jetzt am Ende besprechen, weil ich glaube, dass wir jetzt am Ende damit nochmal ganz gut zusammenfassen können, was wir bisher eigentlich so besprochen haben, weil ich glaube, eigentlich haben wir sehr viel schon besprochen, was man auch in der Therapie letzten Endes macht.
Ja.
Bitte.
Bitte. Also für mich käme es so ein bisschen darauf an, an welchem Zeitpunkt kommt Haymitch denn? Kommt er so in dieser Phase, wo er komplett irgendwie vereinsamt dafür sich lebt und die ganze Zeit konsumiert oder ist er, nachdem er da diese Entwicklung schon angefangen hat, aufgehört hat zu trinken, nachdem, das ist mit Katniss und Peter, kommt er dann in Therapie und möchte Unterstützung dabei, da dran zu bleiben?
Oder? Ach so, nee, ich hätte jetzt gedacht, er kommt in einer aktiven Sucht, da kommt er natürlich nicht zu uns. Ich
wollte gerade sagen, ja, warum wird er dann kommen?
Ja.
Dann wird er wahrscheinlich genauso wenig bei uns Hilfe suchen, wie er das bei seinem sozialen Netz gesucht hat.
Genau, und Psychotherapie ist ja auch bei Menschen, die aktiv abhängig sind, also mit substanzgebundener Abhängigkeit, meine ich, schwierig. Ne? Es gab ja früher die Richtlinie, dass man, glaube ich, 12 Stunden hatte bis zur vollständigen Abstinenz. Und wenn sie das nicht erreicht haben, dann sind sie aus der Therapie geflogen sozusagen, muss man die Therapie beenden. Mittlerweile sind es 24 Stunden, die du hast, also eine gesamte Kurzzeittherapie, um die Abstinenz zu erreichen. Aber es ist natürlich bei Menschen, die wirklich aktiv gerade jetzt alkoholabhängig sind, einfach auch utopisch, weil die sollen ja auch eigentlich keinen kalten Entzug machen, sondern
Nein.
zum Beispiel einen begleiteten Entzug in der Klinik.
Genau, das, was sie halt bei uns dann gemacht haben. Ich habe ja da auf der geschlossenen gearbeitet, also sie mussten nicht auf die geschlossene gehen, aber die geschlossene psychiatrische Station im Klinikum. Aber es ist ja wirklich auch, die waren dann immer 3 Wochen dort
ja.
zum Entgiften,
genau.
zum Entwöhnen und das ist dann ja auch wirklich wichtig, weil das auch medizinisch zu beobachten, weil das eben auch teilweise den Menschen sehr, sehr schlecht ging und es auch so zu Entgleisungen kommen kann und man da auch einfach, gerade wenn der Konsum wirklich hoch war, da auch wirklich einen geschützten Rahmen versuchen sollte, wenn man damit aufhören möchte.
Genau, weil man sonst ja auch sterben kann.
Ja.
Und das heißt, dein Punkt ist insofern ganz gut, dass der vielleicht nicht im Zustand der krassesten Sucht kommt. Aber
nee, dann würden wir ihn erstmal in die Klinik schicken.
Genau, sagen wir mal, er kommt zu einem Zeitpunkt danach.
Also er war in der Klinik?
Ja.
Okay. Na, dann würde ich erstmal versuchen herauszufinden, was ihn dazu bewegt hat, in die Klinik zu gehen und zu versuchen, halt so diese Motivation weiter zu stärken. Also was ihn...
Ich nehme das mal zurück, sorry.
Ja.
Sagen wir mal, er kommt dann, das ist ein guter Punkt, sagen wir mal, er kommt dann eher zu dem Zeitpunkt, nachdem er Katniss begleitet hat.
Mhm.
Das ist halt schwierig, weil in den Hunger Games ja dann so viel Zeug passiert, ne?
Ja, ja.
Also dann kommt ja die ganze Revolutions- und Rebellions-Blabla.
Gibt es, glaube ich, keine Zeit für eine Therapie.
Ja, also ich finde, das ist ja eigentlich ein guter initialer Grund für ihn, zum Beispiel einen Entzug zu machen, sag ich mal. Also er macht ja keinen begleiteten Entzug, aber er hört ja auf zu trinken in gewisser Hinsicht, meines Wissens nach. Das heißt, das wäre ja ein guter Zeitpunkt, um danach eine begleitende Therapie zu initiieren, wo man was machen würde aus deiner Sicht?
Na, zum einen würde man gemeinsam eben sich zum Beispiel so ein Vulnerabilitätsstressmodell vornehmen, um überhaupt erstmal so eine Idee davon zu entwickeln, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, welche Faktoren spielen eine Rolle. Und dann würde man auch zu Beginn, also ich arbeite relativ selten mit suchterkrankten Menschen, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen schauen, woran ich mich noch erinnern kann. Man würde auf jeden Fall schauen, dass es eine gewisse Stimuluskontrolle gibt. Also, dass man jetzt erstmal schaut in dieser Phase, wo man beginnt mit der Behandlung, dass man jetzt nicht zum Beispiel an Orte geht, wo früher viel konsumiert wurde, dass man natürlich schaut, dass man keinen Alkohol zu Hause hat. Also, dass man versucht, die Wahrscheinlichkeit auf das Suchtmittel zurückgreifen zu können in so einem Moment, der Schwäche möglichst gering ist. Das würde man machen und dann natürlich auch an der Funktionalität des Ganzen arbeiten und schauen, ob man da, also dass man da alternative Strategien entwickeln kann und sich vielleicht auch dem zuwenden, was alles auch durch den Alkohol, naja, vielleicht auch das Leid, was dadurch entstanden ist, nicht nur bei einem selber, sondern auch bei anderen. Das würde ja auch zu so einer ganzheitlichen, ehrlichen Auseinandersetzung damit gehören. Also zum Beispiel jetzt, ich denke gerade an deine, gut, wir sind, eigentlich bin ich bei Hamish, aber jetzt bin ich gerade gedriftet zu deinen Patientinnen und deren Vätern. Also da müsste man ja dann zum Beispiel auch anerkennen und dann würde vielleicht auch dazu gehören, zur Tochter zu gehen und sich dafür zu entschuldigen und Verantwortung zu übernehmen. Weiß ich nicht, Hamish müsste wahrscheinlich, die sind alle tot, ne? Die ganzen anderen, wie heißen sie nochmal? Die ausgewählt wurden, gereaped wurden, die ganzen anderen vor Katniss und Peter, die er nicht unterstützt hat, angemessen und dann in
die tot sind auch, ja.
Ja, in den Tod damit geschickt hat. Mit denen müsste man sich vielleicht auch nochmal versöhnen. Das kann man ja auch imaginär. Das fällt mir gerade so ein.
Wobei ich denke, das ist eher nicht der erste Schritt, oder? Weil das ist ja schon auch sehr schmerzhaft.
Nee.
Also ich denke, dass
wenn man wieder stabiler ist.
Wenn man stabiler ist, genau. Aber ich hätte schon auch gedacht, dass es vielleicht vorher fast noch wichtiger ist, sich mit dem ursprünglichen Trauma zuzuwenden, jetzt gerade bei Hamish.
Habe ich total vergessen. Stimmt, der hat sich sehr traumatisiert. Du hast vollkommen recht.
Also ich würde sagen, Also dein erster Punkt, der würde ich voll zustimmen. Das erste ist ja so eine Situation zu schaffen. Ne, dazu gehört zum Beispiel auch oft bei vielen Menschen das soziale Umfeld zu wechseln.
Ja, ja, Stimuluskontrolle kann auch heißen, ich gehe nicht mehr in diesen Kneipenkontext, sondern auch, ich wechsle meinen Freundeskreis, weil die alle
sehr viel konsumieren. Insofern kein Problem.
Ja.
Kann sich einen neuen Freundeskreis. Er hat in einem Victor's Village, hat er ja dann auch andere Leute. Da muss man, Katniss und Peter wohnen dann auch da.
Er ist nicht mehr ganz allein.
Genau. Wobei das ja alles auch erst nach, also ganz am Ende dann ist. Nach diesem ganzen Rebellionszeug. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, also kein alkoholfreies Bier zu trinken jetzt bei Menschen, die in der realen Welt alkoholabhängig waren.
Und viel Bier konsumiert haben.
Genau, und viel Bier, also auch keine alkoholfreien Alkoholersatzgetränke zu konsumieren, weil es eben zu nah am Alkohol ist und so Dinge. Genau, und der nächste Schritt, denke ich, wäre aber schon, sich mit der ursprünglichen Emotionalität auseinanderzusetzen bei Hamish jetzt, die dazu geführt hat, weil ich glaube, das ist ja das, was er immer vermeidet und da könnte man in der Therapie ja schon einen geschützten Rahmen liefern, um das aufzuarbeiten, um das zu gewährleisten, dass er da heilen darf. Ne? Also auch mit verschiedenen Mitteln zum Beispiel, wie er dann nach der Therapie wieder von Abstand nehmen kann, sicherer Ort, also ne?
Also ist eine Imagination.
Eine Imaginationsübung, genau, wo man sich vorstellt, dass man an einem sicheren Ort ist, wie der Name schon sagt. Oder andere Übungen, ne, mit denen man gewährleisten kann, dass er das auch in der Therapie lässt und nicht zu sehr mit nach Hause nimmt. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man so ein Trauma frisch aufmacht, dass die das nicht sich rund um die Uhr damit beschäftigen zwischen den Therapiesitzungen. Und dann, denke ich, wäre das auf jeden Fall auch irgendwann dran, sich damit zu befassen, welchen Schaden habe ich angerichtet. Aber auch eigentlich auch vor allem mit dem Punkt, okay, und was kann ich jetzt daraus ziehen, hier und jetzt? Wie kann ich das zum Beispiel wieder gut machen? Was kann ich davon reparieren? Und auch, das ist ja auch insofern wichtig, dass ich klar habe, okay, was würde ein Rückfall zum Beispiel für weiteren Schaden produzieren, wenn ich betrachte, wie viel Schaden meine Vergangenheit da angerichtet hat?
Ja, obwohl ich bei ihm auch, hätte ich irgendwie so den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wenn man da so dieses Traumathema aufmacht, ob das dann vielleicht nicht eher was für einen stationären Rahmen wäre. Also das sehe ich irgendwie nicht so richtig in ambulanter Therapie, meinst muss ich du, sagen.
Alle Menschen, die ich jemals geliebt habe, sind jetzt tot. Und außerdem war ich in einer Arena mit vielen anderen Menschen, die ich zum Teil umgebracht habe und die zum Beispiel zum Teil andere Menschen vor meinen Augen umgebracht haben. Denkst du nicht, dass das ein guter Rahmen, gutes Thema für eine ambulante Psychotherapie wäre? Also
ich sehe es nicht. Aber
ja, kommt selten
vor. Ist einfach schon auch einfach so eine geballte Ladung an Traumata. Ja. Das würde ich eher in einem geschützten Rahmen angehen wollen.
Das stimmt.
Wo
das
man
stimmt.
Dann auch noch verschiedenste Möglichkeiten hat, dann noch irgendwie so ergänzend therapeutische Aspekte mit reinzunehmen, weiß ich nicht, wo er dann irgendwie guten Zugang hat. Vielleicht Bewegung, vielleicht Kunst, vielleicht irgendwie auch in Gruppen. Also so,
Musik.
Dass man Musik, ja genau. Ja. Also dass er nicht nur in Anführungsstrichen die Gespräche hat, sondern eben auch noch insgesamt einen Rahmen, der ihn da auffangen kann und wo er vielleicht auch noch auf anderen Wegen, durch andere Modalitäten dann irgendwie seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann.
Sonst ist das ja natürlich massive Gefahr für einen Rückfall, ne? So eine ambulante, wenn man das nur ambulant behandeln würde. Da hast du vollkommen recht. Okay. Gut. Fallen dir noch Punkte ein? Nö, ne?
Ja, ich habe zu dieser Rückfallprophylaxe hatte ich ja schon vorhin was gesagt. Mhm. Das wäre natürlich auch wieder ein wichtiger Aspekt. Es gibt bestimmt noch ganz viel. Also man kann natürlich super viele Dinge machen, je nachdem, welche Emotionsdefizite, also dann eben auch bei ihm dann zutage treten sollten. Da kann man dann noch ganz unterschiedliche Methoden besprechen, aber das wissen wir jetzt nicht so genau. Und dann lassen wir das erstmal als groben Rahmen und gehen nicht allzu sehr ins Spekulieren.
Ja, okay. Dann vielleicht zum Abschluss die Frage an dich. Wie fandst du es heute?
Unser Gespräch?
Ja.
Gut. Wieso?
Na, interessiert mich.
Okay. Ja, nö. Also ich fand es ein bisschen schade, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Dieses, wie heißt es nochmal?
Sunrise on the Reaping.
Fandst du es eigentlich gut, das Buch?
Also war das wie ich vorhin gesagt habe, ich fand es halt sehr beklemmend, währenddessen zu lesen. Also weil die Hunger Games selber ja immer so ein starkes Gefühl von Beklemmung, bei mir zumindest beim Lesen, auslösen, weil es ja so schlimm ist.
Ja.
Und man währenddessen halt einfach schon weiß, er gewinnt das und danach ist er ein gebrochener Mann für 24 weitere Jahre.
Das ist immer das Problem mit Prequels, ne? Man weiß ziemlich genau, wie es irgendwie enden müsste.
Und je weiter das Buch fortgeschritten war, desto beklemmender. Ich weiß noch, dass ich beim Lesen ganz starkes Gefühl hatte von, oh Gott, das wird hier alles den Bach runtergehen. Und das fand ich ganz unangenehm. Ich mag schon gerne so ein bisschen, zumindest so ein bisschen Happy Ends. Also es muss nicht so ein Juhu, alles ist super Happy End sein. Aber
oh je, alles ist furchtbar.
Alles geht den Bach. Genau, und das fand ich, gerade im letzten Drittel des Buches hat mich das sehr... ich habe einfach mir gewünscht, dass es endlich vorbei ist und ich damit durch bin, weil das so schlimm war irgendwie.
Das ist nicht gut verkauft, jetzt habe ich irgendwie nicht so richtig Lust zu lesen.
Aber ich fand es nicht schlecht, es war super spannend.
Okay.
Ich fand es nur emotional sehr bewegend.
Hm.
Gut, wie immer, teilt auch gerne ihr uns mit, was ihr denkt, wie ihr das fandet.
Auf Spotify oder auf Instagram oder sagt es uns direkt, wenn ihr uns kennt, wenn die Möglichkeit besteht.
Wie immer... Ihr könnt auch gerne euch Sachen wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen mit den Hunger Games uns beschäftigen. Vielleicht nicht unbedingt nächste Folge, vielleicht aber auch schon. Auf jeden Fall finde ich das ein sehr ergiebiges Thema. Einige Charaktere da würden mich noch interessieren. Insofern gebt uns auch gerne Feedback, ob ihr das wünscht oder auf gar keinen Fall wünscht. Und ansonsten, tschüss und ihr hört von uns beim nächsten Mal.
Tschüss.